Servus, Leute. Servus alle miteinander. Willkommen zu einem neuen Podcast für uns. Piefke mit Schluchtenscheißer, richtig.
Fabio wollte heute das Intro übernehmen. Du hättest mich mit einbinden müssen, Schatz, aber egal.
Ich hab mir gedacht, ich muss das Servus Leidl wieder mal rauslassen. Das habe ich schon lange nicht mehr gebraucht. Ein bisschen vermisst. Ja, mittlerweile schon die 10. Ausgabe. Eh schon hart.
Richtig. Das hart. Ist krass, wir haben Jubiläum.
Ja.
Wir hätten uns ein Special überlegen sollen.
Ja. Und jetzt haben wir keins.
Sind zehn Jubiläumsstaffeln. Ja, egal.
Zu zehn brauchen wir kein Jubiläum. Das machen wir irgendwann mal bei 10.
Zur 100.
Obwohl, so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen.
Hallo?
Ja, 1000 werden es wahrscheinlich nicht.
Hä, wieso nicht? 1000? 1000 Sonntage sind das dann. Ja, ich kann mir das schon vorstellen.
Viel. Ja, bei dir kann ich es mir sofort vorstellen. Bei mir, glaube ich, eher schwierig.
Wie viele Six Series Folgen hast du mal gemacht?
60.
60? Und wie oft hast du die rausgebracht? Donnerstags immer, oder?
Ja, aber schon immer mit Pausen dazwischen.
Also ach so, das war
immer
nicht
wieder Donnerstag. Mal. Manchmal schon konstant, manchmal aber längere Pausen dazwischen.
Krass.
Ja, also, auf jeden Donnerstag. Fall. Ganz kurzes Update zu uns, relativ unverändert zum letzten Podcast. Ich bin immer noch in Salzburg bei Red Bull, mach brav meine Physio. Und du, Laura, bist wo?
Ich bin immer noch in Kiel und mach immer noch Wohnungsbesichtigung. Also da ist wirklich nothing Großes passiert.
Ja, so kann man sich ein Leben von Influencer vorstellen, oder?
Hallo, was ist das? Du bist ja auf Krawall gebürst, das Gefühl.
Na eben, deswegen, ich wollte es mal so ein bisschen raushauen, was wahrscheinlich normal oder was Leute sich halt so denken.
Ja, hallo? Nein.
Ja. Also, ich weiß ja, dass du viel machst, aber das war, glaube ich, so ein bisschen der Gedankengang, den manchmal viele Leute haben. Also,
ja,
wenn man denen sowas
erzählt. Da schon eine Folge zu. Ja, ich auch bei den Wohnungsbesichtigungen, da musst du ja auch immer angeben, was machst du? Und da fragen die auch immer so, ja, was machst du? Und dann sage ich auch immer so, ja, ich arbeite in der Social-Media-Branche. Ach so, und was machen sie da? Und dann, ja, ich arbeite, mach Instagram. Und dann sagen sie, sind sie Influencer? Und dann sind aber alle immer voll neugierig. Ich frage mal, ja, und was machen sie da genau?
Ganz schlimmes Wort.
Ja, ja, aber die kennen das nur so. Wenn ich da sagen würde, hey, keine Ahnung, ich bin Content Creator, dann würde ich denken, was ist das denn jetzt?
Ja, hart, gell. Aber es hat sich mittlerweile
aber
schon
etabliert. Aber ich muss auch sagen, es war jetzt keiner, der mich dann belächelt hat oder so, sondern die alle fanden es bis jetzt spannend und haben da voll interessiert immer nachgefragt und was ich genau mache und
naja, so das ist immer nur der Anschein. Hintenrum sind die dann immer so die Ersten, die dann über Influencer abhalten.
Na, ich weiß, was ich glaube. Ich glaube, dass wenn du jemanden kennst, der das macht, dann bist du dann, also weißt du, dann bist du nicht so voreingenommen, als wenn du dir jetzt nur ein Bild machst von Instagram. Schon. Weißt du, wenn du die Leute, ist ja auch so, wenn du Hate-Nachrichten kriegst und die dann in Real Life triffst, dann macht keiner den Mund auf und sagt dir das, was er dir auf Instagram da schreibt. So. Das ist ja das Traurige. Ich würde viel lieber, dass die Leute mir das ins Gesicht sagen, als dass sie mir da von irgendwelchen Fake-Accounts irgendeine Kacknachricht schreiben.
Ja, das stimmt schon. Ja, auf jeden Fall das heutige Thema, wie ihr es wahrscheinlich schon in der Beschreibung, im Titel lesen habt können, geht es heute so ein bisschen darum, wie es eigentlich so ist, so ein Profisportler zu sein, wenn man den Sport als Beruf hat. Und ich glaube, das könnte die einen oder andere Person interessieren. Und ich glaube, da erzähle ich einfach mal ein bisschen was drüber, gibt da vielleicht ein bisschen ein paar Insights, wie es einfach so, wie so ist. Und die Laura hat ein paar Fragen, die sie mal ein bisschen stellen wird. Ich weiß zwar nicht welche, aber ich hoffe, du hast ein paar coole vorbereitet. Und möchte euch da einfach mal ein bisschen so einen Einblick geben und in der nächsten Episode werden wir einfach mal checken, okay, wir sind dann tatsächlich so ein Influencer zu sein, wie die Laura. Also ob man da wirklich gar nichts machen muss und einfach quasi
oh Mann, das hört sich an, als wenn du solche Vorurteile hättest.
Nee, wir müssen ein bisschen brutal rüberbringen, wie viele Leute das denken. Oder also glaub, wie viele Leute, weißt du, das Influencer-Bild haben. Nur.
Ich glaube, dass du denkst, dass das viele haben. Ich glaube nicht mehr, dass das jetzt so viele noch haben.
Ich glaube schon.
Nee, also ich
glaube schon.
Nee, ich das nicht. Ich glaube, du hast das einfach. Du hast das, dieses Vorurteil oder so.
Warum wohl?
Nee, ja, eigentlich müsste ich dich vom Gegenteil überzeugt haben.
Ja, hast ja eh.
Ja. Also ich erstelle das Format jetzt auch nochmal vor. Also es ist so, dass Fabio heute was von sich erzählt, also von seinem Beruf. Und nächstes Mal werde ich dann was von meinem Beruf erzählen. Und dann habe ich jetzt Fragen für ihn vorbereitet. Nächstes Mal wird er dann Fragen für mich vorbereitet haben. Da bin ich auch sehr gespannt, wann du diese Fragen vorbereiten wirst. Bitte nicht 10 Minuten, bevor wir diesen Podcast aufnehmen.
Na, die werde ich mitten im Gespräch vorbereiten.
Ja.
So wie üblich.
Ne.
So.
Oh nein,
also,
das würde ich doof finden.
Ja, also für all diejenigen, falls es Leute gibt, die jetzt den Podcast hören und vielleicht nicht wissen, wer ich bin oder was ich mache, sondern halt irgendwie zufällig draufgestoßen bin. Im Endeffekt bin...
Du bist Instagram-Husband.
Was?
Ich habe gesagt, du bist Instagram-Husband.
Also, na. So weit fällt es noch nicht. Nee, ich bin Mountainbiker, professioneller Mountainbiker aus Österreich. Und genau, Biken ist somit eigentlich mein Beruf. Und ich mache hauptsächlich YouTube-Videos auf YouTube. Also generell Social-Media-Content quasi ist so meine Hauptdisziplin. Nebenbei fahre ich natürlich auch noch den einen oder anderen Wettbewerb, aber Fokus liegt bei mir natürlich schon sehr auf Videoproduktion, Contentproduktion. Und das ist auch das, was man, sagen wir mal, irgendwo am meisten Spaß bringt, weil man sich da halt wirklich ausleben kann und auch seine Kreativität halt voll einbringen kann, was mir persönlich einfach an dem am meisten Spaß bringt. Ja, und jetzt Laura, kannst du mal ein bisschen losstarten mit ein paar Fragen?
Ja,
so, vielleicht ich hoffe, du hast wirklich so Fragen, die sich jetzt, weißt du, so Otto Normalverbraucher stellt, der jetzt mit dem Sport gar nichts zu tun hat oder keinen Plan davon hat.
Also ich muss sagen, ich habe versucht, mich in die Vogelperspektive zu setzen, objektiv das zu machen, aber ich habe es jetzt, muss ich sagen, nicht so auf deinen Radsport, sondern generell Sportler bezogen. Ich
okay.
Also so, du weißt, dann kannst du ja generell oder kannst auch auf dein Fahrradfahren beziehen. Okay, also grundlegend, also jetzt fangen wir erstmal mit den Basics an, dann gehen wir später weiter in die Materie. Wie kommt man dazu, Sportler zu werden? Also wie kommt das?
Also im Endeffekt, glaube ich, kommt jeder Sportler dazu, also jeder, sagen wir, Profisportler zum Sport einfach wahrscheinlich aus der Kindheit, indem er eine Passion und eine Leidenschaft für irgendwas gefunden hat, die größer ist als alles andere und in die man viel mehr Zeit und viel mehr Leidenschaft reinsteckt, als wie quasi in alles andere, was man in sein Leben machen will. Ich meine, so ist schlussendlich auch bei mir irgendwie zustande gekommen, weil einfach Biken dann schlussendlich das war, worin ich meine größte Passion gefunden habe, meine größte Leidenschaft. Und da war einfach so, sobald ich auf dem Bike war, dann habe ich einfach gewusst, okay, das ist jetzt maximal cool, wie ich meine Zeit verbringen kann. Also das war irgendwie so das Ding. Also das war wirklich, sobald ich auf dem Bike war, war die Zeit so, wie sie am besten hab verbringen können, so gefühlt. Und das, glaube ich, für jeden Sportler einfach so die Leidenschaft für eine Sache, dass die so stark ist, dass man davon nicht mehr wegkommt und sich darin halt wirklich so steigern kann. Und schlussendlich, glaube ich, was ein sehr, sehr, sagen wir, sehr großer Punkt und ausschlaggebender Punkt für, sagen wir mal, für Sportler ist, die, sage mal, wirklich dazu gebracht haben, dass der Sport der Beruf wird, ist so ein gewisses Durchhaltevermögen und sehr viel Ehrgeiz. Ich glaube, das kann ich auch von mir behaupten, dass der Ehrgeiz, glaube ich, mit eins von den größten Aspekten generell bei mir einfach ist, weil, also ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ, bin damals Motocross gefahren, da war ich schon immer super ehrgeizig und im Endeffekt wollte ich halt immer so, egal was ich mache, immer der Beste sein. Und aber sagen wir nur auf sportliche Basis jetzt bezogen. In der Schule war es natürlich jetzt nicht so dramatisch, wenn ich nicht der Beste war. Da war es mal ein bisschen egal, obwohl ich jetzt schon ein guter Schüler war. War mir schon
Das
auch
wusste ich auch
wichtig,
gar nicht,
aber.
dass du ein guter Schüler warst.
Ja, doch. Ja. So kannst du gehen.
Echt?
Mathe. Eigentlich jeder hasst Mathe und ich war in Mathe eigentlich der Beste. Das hat mir immer am meisten getaugt.
Echt?
Ja. Also gut, der Beste, aber sagen wir mal, keine Ahnung, mit ein, zwei anderen immer so eigentlich der Beste. Und habe damals auch
Ich war so schlecht in Mathe.
Matura
Ich kann das
gemacht,
gar nicht erzählt.
hab eine 1 gehabt. Weil du warst nicht gut.
Echt? Im Abi? Nee, ich kann auch nicht erzählen, wie schlecht ich war, aber ich war also wirklich. Also, ich hatte auch Nachhilfe und der Mathe-Nachhilfelehrer hat auch schon also fast die Fahne geworfen. Also, ich habe einfach kein mathematisches Verständnis.
Ja, der eine hat es, der andere nicht.
Gott, wenn ich daran denke. Boah.
Egal. Auf jeden Fall, ja, ist Ehrgeiz auf jeden Fall, sagen wir, ganz, ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und so glaube ich, das glaube ich, kreiert so ein bisschen Sportler oder das trennt so ein bisschen die Weißen von Sportler, die gut sind und Sportler, die dann wirklich einen Beruf draus machen können, die dann wirklich Weltspitze sind. Das, glaube ich, unterscheidet halt sehr viel vom
Was jetzt
Ehrgeiz und
genau?
vom Willen.
Der Ehrgeiz.
Der Ehrgeiz und der Wille.
Der Ehrgeiz und der Wille. Und was man vielleicht auch sagen muss, was vielleicht am Anfang, finde ich, auch noch ganz wichtig ist, weil ich jetzt ja gefragt habe, wie wird man Sportler, dass auch ganz oft, finde ich, die Eltern ein wichtiger Punkt sind, weil die haben auch ganz viel ermöglichen.
Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, es hängt natürlich voll vom Sport ab. Weil es gibt
Ja, klar.
Sportarten, da können natürlich jetzt Eltern gar nicht aushelfen. So wie, keine
Naja, aber wenn du
Ahnung, bis jetzt
Fußball spielst,
parkourt.
musst du auch irgendwo hingefahren werden und
Ja,
so.
deswegen meine ich ja, es hängt voll von den Sportarten ab. Es gibt Sportarten, da geht's ohne Eltern, geht's nicht. Dann gibt es Sportarten, da geht's, also da kannst du, sagen wir, alles erreichen, auch ohne Eltern. Ist halt immer so das Ding, je nachdem, was man macht. Aber klar, wenn du die Unterstützung von deinen Eltern hast, sind natürlich die Möglichkeiten, sagen wir, schon deutlich anders bei den meisten Sportarten. Das ist ganz klar.
Und die geben dir auch so ein bisschen die Richtung. Meine Eltern haben mich auch so ein bisschen zum Segeln gelenkt. So indem die mit mir mich an so einem Opti-Kurs teilnehmen lassen haben. Ich bin ja nicht als Sechsjährige gesagt, ich möchte jetzt mal an so einem Segelkurs teilnehmen. Also weißt du, das haben die dann
Ja.
geleitet quasi.
Ja, es war bei mir im Endeffekt auch so. Also der Papa hat uns mit
Ja.
6 oder 7 Jahren auf ein Motocross-Bike draufgesetzt. Und dann ja, habe ich halt die Möglichkeit gehabt, Motocross zu fahren. Und selbst damals Motocross fahren hat mir schon eine ultimative Basis für meine ganze Bike-Karriere geschaffen. Weil es halt doch auch sehr ähnlich ist, Adrenalin verbunden, so das ganze Feeling, einfach der Reiz an Actionsport, der hat ja damals schon so klein begonnen und das macht natürlich dann schon, sagen wir, einen sehr großen Unterschied aus. Und da sind halt Eltern schon ein wichtiger Teil davon, ja.
Ja.
Das
Okay.
stimmt, ja.
Soll ich die
So viel
nächste
zu der
Frage stellen?
Frage. Ja.
Aber das hast du jetzt auch so ein bisschen schon beantwortet, aber wie schafft man es, Karriere im Sport zu machen?
Also ich würde sagen, es hängt auch wieder da natürlich voll von der Sportart ab, aber grundsätzlich glaube ich, hat es tatsächlich auch schon eine Veränderung gegeben, also wie man Karriere in Sport machen kann. Früher war es natürlich so, du bist zu Contests hin oder Wettbewerbe und du warst gut, dann hattest du die Möglichkeit, das irgendwann professionell zu machen, wenn du richtig gut warst. Mittlerweile ist es so, du musst nicht mehr der Beste sein, um halt von einem Sport leben zu können. Zum einen, sagen wir natürlich, irgendwo nimmt so ein bisschen den Reiz raus, das muss man auch ganz ehrlich gestehen, den Reiz wirklich der Beste zu sein und wirklich, wenn du da bist, dann kannst du davon leben, das ist schon ein cooler Reiz. Andererseits ermöglicht das natürlich sehr, sehr viel. Und damit meine ich halt vor allem Social Media, weil Social Media so viel verändert hat. Jetzt nicht nur in anderen Branchen, sondern auch ganz klar im Sportbereich. Weil heutzutage musst du als Athlet, musst du nicht nur, sagen wir mal, jetzt also erfolgreich im sportlichen Aspekt sein und auf einem hohen Level sein, sondern du musst halt nebenher auch auf Social Media, sag mal, gut vertreten zu sein, um einfach, sag mal, interessant für Sponsoren, für Werbepartner zu sein. Denn heutzutage ist halt so, wenn du kannst wirklich, sag mal, ein ganz, ganz Top-Athlet sein, aber wenn du auf Social Media einfach null präsent bist, wenn du da keine Follower-Base hast, dann bist du halt sehr schnell mal leider uninteressant für Leute, für Firmen und für Sponsoren. Und wenn du aber umgekehrt, sag mal, sehr viele Follower hast, du bist aber jetzt, sag mal, eher, ja, du bist so ein Durchschnittsfahrer sogar, dann bist du sogar sehr interessant für Sponsoren und für Unternehmen und kannst, sag mal, womöglich auch ein Leben daraus machen. Und das halt schon, sag mal, heutzutage muss man da schon natürlich ein bisschen unterscheiden, also zwischen Athleten im Endeffekt und, sag mal, auch Leuten, die, wie sagt man denn, die halt Social Media leben, aber die jetzt vielleicht nicht auf so einem Top-Level sind. Da gibt's, sag mal, da gibt's ein paar YouTuber, auch so zum Beispiel ein Amerikaner, Seth Bike Hacks heißt der, der macht so Bike-Videos, der ist jetzt einfach nicht der beste Fahrer, aber der macht halt sehr unterhaltende Videos, gibt den Leuten Tipps und der ist halt sehr, sag mal, wie sagt man, sehr nah an den Menschen dran, an dem Otto-Normalverbraucher mit dem Biken, weil er immer so Tipps gibt, How-Tos macht und auch so auf Level fährt wie halt ein normaler, sagen wir, Durchschnittsbiker, würde ich jetzt mal sagen. Und der zum Beispiel auch seine 1,5 Millionen Abonnenten und lebt halt wirklich auch gut davon und ist im
Aber
Endeffekt,
dank.
sagen wir mal, auch irgendwo, ja, quasi erfolgreich mit seinem Sport.
Was ich sagen wollte, aber dann kommen ja nicht solche Sponsoren wie jetzt Red Bull auf dich zu, oder?
Genau, das ist natürlich dann das, was es, sage mal, auch immer noch so interessant macht. Und das, sage mal, schätze ich natürlich auch an Red Bull so sehr, dass Red Bull wirklich, sage mal, das halt auch das Coole und auch, warum der Reiz für jeden Sportler so hoch ist, irgendwann mal bei Red Bull zu sein, weil jeder weiß, okay, wenn du mal bei Red Bull bist, dann, sage mal, bist du ja auch wirklich halt auf dem
Hast es
Level,
geschafft.
wo du, ja, wo du es halt geschafft hast. Ja, genau, weil als Kind, das war auch immer so, das, was ich quasi so als Vorbild hatte, die ganzen Leute, das waren halt die Red Bull-Fahrer und da schaut man halt so hoch und wenn du jemanden gesehen hast auf der, also irgendwo mit einer Red Bull Cap, egal ob du den kanntest oder nicht, egal ob du wusstest, welchen Sport er da macht oder nicht, aber du wusstest, okay, egal was er macht, der ist auf jeden Fall krass. Und das Feeling allein, was der Red Bull geschaffen hat, ist halt wirklich total cool und das ist auch cool, dass sie das nach wie vor so beibehalten, weil jeden natürlich, sagen wir mal, auch schon irgendwo weißt du, den Weg gehen können, wie sehr, sehr viele andere Firmen, wo, sagen wir, sehr viel auf, sagen wir mal, ich sag's mal jetzt so, auf so
Masse.
Bike-Influencer oder auf Sport-Influencer
Masse.
gesetzt wird. Ja, auf
Ja, einfach
Masse
auf
im
Masse.
Endeffekt. Ja,
Ja.
und das muss man halt, sagen wir mal,
Three
irgendwo
Oceans
als.
Apart.
Ja, genau. Das ist halt das Coole an Red Bull, dass die halt wirklich, sage mal, die Athleten und die Personen sich auch wirklich aussuchen und die halt wirklich zu 100% dazu passen. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das auch so gut. Und deswegen nimmt man die auch so cool wahr in erster Linie.
Ja.
Ja. Genau.
Okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Du beantwortest die irgendwie schon immer fast ein bisschen vorher. Aber was, ja, was ist dein persönliches Erfolgsrezept? Also was würdest du sagen, das habe ich mitgebracht und deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin?
Meine sehr schwierige, mein klar, ich muss auch sagen, dass bei mir sehr viele Zeitpunkte, sagen wir mal, gepasst haben. Also auch wenn man es nicht gut Glück, weiß ich jetzt nicht, ob man es nennen kann, weil Glück kann man viele Sachen bestimmt nicht nennen, aber man war vielleicht glücklicher in gewissen Situationen zum richtigen Zeitpunkt zu
In
sein.
welchen denn?
So. Naja, zum einen, dass zum Beispiel das Danny McGaskill damals mit dem Biken angefangen hat. Nicht mit dem Bike angefangen hat, mit das Video
Jetzt
rausgebracht
sagen.
hat 2010, und ich das dann gesehen habe und dann halt mich das so fasziniert habe, dass ich dann halt eins bekommen habe und dass ich da halt irgendwie, weißt du, den Connect, dass es mich da sofort gecatcht hat, dass ich dann die Möglichkeit gehabt habe, so ein Bike zu haben, Und quasi neben der Schule so viel zu fahren, allein das war schon, sagen wir mal, irgendwo, sagen wir, eine gute Situation. Und dann natürlich, sagen wir, mit dem ganzen Videothema, mit dem ganzen Social Media Thema, da war ich früher schon so interessiert daran, dass ich eigentlich genau in der richtigen Zeit eigentlich mit YouTube im Endeffekt auch angefangen habe. Ich meine, damals, ich weiß nicht, auf YouTube, da war es wirklich so, dass ich habe da, glaube ich, 10.000, 15.000 Abonnenten irgendwann mal gehabt und war dann der zweitgrößte YouTube-Bike-Kanal. Und Sam
Ich glaube, das
Pilgrim,
hast du
da,
schon
glaube ich,
erzählt.
ja genau, war damals 30.000 und dann irgendwann war ich mal bei 50 und dann war ich einfach der größte Mountainbike-Kanal auf YouTube. Und da dachte ich halt, Alter, komplett stört. Also, ist ja echt krass, geht ja nicht mehr. Und da sieht man auch mal, wie sich das über die Jahre da verändert hat und auch, dass ich da halt zu der richtigen Zeit schon da war, hat mir natürlich sehr viel weitergeholfen. Aber ich glaube, das Wichtigste, ich meine, man kommt halt ohne harte Arbeit, kommt man halt einfach an nirgendwo hin. Und ich meine, das sieht man dann halt da meistens bei den ganzen Sportlern selten. Aber was halt wirklich so dahinter steckt, wie viel man so Tage trainiert, bis man mal auf so einem Level ist. Also bis man mal ja auf einem gewissen Basislevel ist, bis man von dem Level aufs nächste kommt und so weiter, was da an Zeit und auch an Misserfolgen rein investiert wird, ist ja echt voll krass und da ist halt
Darüber
Ehrgeiz
haben wir
schon,
letztes
sagen wir
Mal
mal,
gesprochen.
ja, genau, und da ist halt Ehrgeiz schon ein sehr, sehr, sagen wir mal, großer Anteil, der das, sagen wir mal, ja, der halt dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen halt trennt. Der eine gibt halt da schon auf und der andere macht halt so lange weiter, bis es klappt. Und zum Glück muss ich halt sagen, dass ich, sag mal, so Einstellung hab, mitbekommen hab von meinen Eltern, wie auch immer, dass ich einfach so, ich war schon nie so einer, der gern aufgegeben hat, sondern halt immer
Nee,
rumgetüftelt
finde
hat,
ich auch.
bis es geklappt hat.
Auch in Alltagssituationen, finde ich, bist du so jemand, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, den Teufel an die Wand mal sage, Mann, das funktioniert überhaupt nicht oder so, und dann sagst du auch so, ja komm, Schatz, ich guck's mir mal an. Und dann war das für mich total aussichtslos und dann hast du es irgendwie doch noch hingekriegt.
Ja, ich denke mir immer so, jetzt schauen wir mal und dann, aber meine Einstellung ist ja so ein bisschen so, irgendwie geht alles.
Aber
Das ist
das
ein
ist
bisschen meine
gut.
Einstellung. Ja, ist ja manchmal vielleicht ein bisschen krass, weil man sich manche komplizierte Dinge einfacher vorstellt, wie sie tatsächlich sind. Also das ist zum Beispiel bei Projekten und so tatsächlich oft vorkommen, dass ich mir dann denke, okay, ja, das und das ist ja jetzt nicht so ein Thema. Ja, das schaffen wir schon, das machen wir schon. Und dann hat reingeschaut und dann merkt man erst manchmal, ach du Scheiße, in welche Situation haben wir da schon wieder reinbegeben. Das ist ja echt kein Kinderspiel. Aber so ist das halt manchmal. Und ich glaube, wenn man so eine Einstellung, so ein bisschen eine offene Einstellung hat und sich so denkt, ey, ganz ehrlich, das irgendwie schafft man schon und dieser Risiko bereit ist einzugehen, was ja auch ganz wichtig ist, dann dann kann man schon viel erreichen und da kann man auch viel schaffen. Man muss halt wirklich so, sag mal, einfach offen sein für, wie sagt man, ja, für was Neues und für so, ja, ein bisschen Risiko einfach. Ich meine, das gehört ja dazu, aber das macht's ja auch spannend, weil lieber, sag mal so, gehe Risiko ein und sehe danach, du Scheiße, das ist überhaupt nicht hin, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und lernen vielleicht noch draus oder keine Ahnung, schau mal an, eher, was hat's denn jetzt da gescheitert? Oder versuche halt quasi irgendwelche anderen Lösungen zu finden, als wie dass ich dann irgendwann dastehe und sage, ja, scheiße, dass man es nie probiert hat, das wäre schon cool gewesen. Ja.
Ja, das finde ich ist auch irgendwie ganz wichtig, dass man sich so später keine Vorwürfe macht. Oder dass man so später
Ja.
denkt, oh Gott, ich hätte eigentlich, war für mich ein ganz anderes Leben vorgesehen oder sowas und hätte ich mal mich mehr angestrengt oder whatever.
Ja, voll. Ja, das möchte ich auch nicht haben. Aber ich glaube, wenn man halt ein bisschen versucht, ein bisschen offen zu sein, man muss ja auch jetzt nicht so komplett für alles offen sein und zu allem Ja und Amen sagen, nur damit man es probiert, ist überhaupt, sondern halt ein bisschen mit Verstand nachdenken, ey, keine Ahnung, ja, und die Situationen halt mit offenen Augen
Ja,
betrachten.
ich glaube auch, was ganz wichtig ist, dass man halt ehrgeizig ist und auch dran bleibt. Ich glaube, ganz viele, also weißt du, viele scheitern da drauf, weil sie es dann ein paar Mal versuchen, es funktioniert nicht gleich und dann gibt man auf, sondern man muss immer dran bleiben.
Ja, das ist sowieso wichtiger. Und das macht halt, sag ich mal, jeder von den Sportlern, von den Top-Sportlern, da ist jeder so, da hat jeder so eine Einstellung, so ein gewisses Durchhaltevermögen. Weil, egal, also, egal in was, ich meine, wenn du irgendwo ein bisschen erfolgreich sein willst, dann musst du immer, sag ich mal, durchhalten, weil es wird fast keinem was geschenkt. Also, wenn du jetzt selber was aufbaust, da wird dir nichts geschenkt. Ist halt einfach so. Und da triffst du auch gegen Hindernisse, die sind dann manchmal echt scheiße. Aber wenn eben das gewisse Durchhaltevermögen hast, dann schaffst du es halt alles. Und dann geht es alles. Und ja, ich meine, war ja bei mir im Endeffekt auch nichts anderes. Und das ist ja mit Verletzungen so, ist im Endeffekt mit dem ganzen Werdegang so ein bisschen so.
Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Ab wann würdest du sagen, hat sich so dein Leben gewandelt? Quasi jetzt vom, ich sag's jetzt mal so ein bisschen provokanter, vom Normalo zum Sportler?
Es war, glaube ich, so ein bisschen ein fließender Übergang. Ich war schon immer super sportlich, habe schon immer viel gebiked, aber ich glaube, wenn man sich jetzt wirklich mal festhält, wann der Punkt kam, quasi als ich als ich davon leben konnte, ich glaube, das war, boah, jetzt muss ich mal echt überlegen. Das war damals, als ich, glaube ich, so Fabulous Escape 1 gefilmt habe. Das müsste, wann war das? 2015? So vor 6 Jahren würde ich circa einschätzen, war das. Da habe ich dann Fabulous Escape 1 rausgebracht. Das war ein Video mit einer Verfolgungsjagd bei mir zu Hause. Und ist dann total durch die Decke gegangen. Da habe ich dann den GoPro of the World Contest gewonnen. Habe ich damals
Was ist
20.000
das?
Dollar Preisgeld gewonnen. Das war eh recht krass.
Krass.
Mit einem GoPro-Video. Ich meine, da habe ich auch sehr viel Gedanken reingesteckt. Da habe ich die Idee in der Kirche bei uns bekommen. Da waren wir Kirchen. Und dann ist mir die Idee eingefallen von der Verfolgungsjagd in unserem Dorf.
Echt?
Und dann habe ich mit dem GoPro of the World Contest gewonnen. Und das waren echt 20.000 Dollar. Ja, das war total verrückt damals. Aber war
Krass.
echt, war cool. Aber sowas hat mir einfach fasziniert. Und das war so irgendwas, weißt du, da habe ich dafür gebrannt, so für den Contest, da habe ich überlegt, hey, was können wir machen? Einfach so probier kreativ zu sein und sehr viel Arbeit reingesteckt. Also sehr viel Arbeit in der Vorbereitung, sehr viel Arbeit mit dem Filmen. Und das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich dann ja einfach auch davon leben habe können.
Das wäre jetzt die nächste Frage. Ab wann konntest du davon leben?
Ja.
Ab
War eh so.
2015.
Das war dann so die Zeit. Ja, ab 2015, 2016, glaube ich, ja. Also irgendwo in den
Echt?
Dreh rum, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau.
Hä, als wir uns
Ja.
kennengelernt haben, 2018, da hast du erst 2 Jahre davon gelebt.
Ja, also 2, 3 Jahre sowas, ja. Ja. Ich meine, man muss auch
Krass.
sagen, das ist dann bei mir relativ schnell gegangen. Weißt du, es ist jetzt nicht so
Ja.
eine Karriere gewesen, die jetzt von, keine Ahnung, 15 bis 27 aufgebaut hat, sondern halt die war dann, sag ich mal, innerhalb von wirklich kürzester Zeit richtig da. Ich meine, ich muss ja sagen, ich habe super viel in Videos investiert, also super viel Power reingeben, richtig viel kreiert, also wirklich viel Videos, teilweise 3, 4 große Projekte im Jahr, wo man dann wirklich nur am Filmen ist, nur am Schneiden war. Ich habe früher die ganzen Videos selber geschnitten. Also ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, was ich Zeit vom Computer verbracht habe. Das war ja wirklich
Das kann ich mir
abnormal.
auch gar nicht mehr vorstellen.
Na, ihr habt wirklich so alles selber geschnitten. Bis vor 2,5 Jahren noch.
Bis Marius kam.
Ja, genau. Habe ja alles selber
Ja, und dann
geschnitten und
hast du
da echt richtig viel.
das ist gefilmt. Wer hat es denn damals überhaupt gefilmt? Vor Marius?
Wer hat es denn gefilmt? Es war ein bisschen unterschiedlich. Aber damals mit Hannes Berger, mit dem mache ich immer noch viele, macht meine ganzen Fotos, mit dem viel zusammengearbeitet, der hat viel gefilmt. Und dann Manuel Nguyen zum Beispiel war auch. Elias hat halt damals ein bisschen gefilmt.
Und die haben dir
Es waren
das
so verschiedene
Raw-Material
Leute.
gegeben? die mir das Raw-Material gegeben haben, gesagt, schneid mal selber.
Ja, ich wollte es selber schneiden. Weißt du? Weil ich, das war ja das Ding, ich war immer so ehrgeizig, ich wollte das einfach nicht abgeben und wenn anderen in die Hand drücken zum Schneiden, weil ich so der Meinung war, ey, die bekommen das nicht so hin, ich werde dann nicht 100% happy sein, wenn das wer für mich schneidet, weil dann wird es einfach nicht so, wie das will. Und
Ja.
ihr habt da immer schon, weißt du, den Film in meinem Kopf drin gehabt. Und den hat kein anderer damals immer so gehabt. Mittlerweile ist ja so, dass man mit dem ganzen Team brainstormt und halt jeder schon den Film bis im Kopf hat. Und man ja auch Leute hat, ich sag mal, ich habe mich ja verändert, was meine Ansichtsweise angeht. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr so, wo ich sage, hey, ich bin der beste Cutter der Welt, keiner kann es besser machen. Überhaupt nicht, sondern ich bin da auch viel offener geworden und denke mir auch, okay, es gibt auch
Der
Leute, die
beste
einfach besser
Cutter der
schneiden können wie
Welt.
ich. Ja. Es gibt ja Leute, die
Ja.
das besser schneiden können wie ich, und einer davon ist, sag ich mal, sicher auch irgendwo Marius, der teilweise echt coole Sachen schon geschnitten hat, wie zum Beispiel Wiedmers Law, was, keine Ahnung, 150 Millionen Views mittlerweile hat,
Krass.
und solche Sachen. Ja.
Okay.
So, schieß los, hast noch was?
Ja, noch ganz viele. Soll ich jetzt mal ein paar überspringen?
Ja, du kannst mal vielleicht generell so ein bisschen mehr, okay, wie ist jetzt wirklich, sagen wir mal, der Sportler zu sein, falls da dazu was hast.
Kannst du ja beantworten, die Frage. Wie ist es,
Ja, ich meine,
Sportler
das
zu sein?
ist halt sehr
Das hast du dir
weitläufig.
jetzt selber gestellt.
Ja, ist halt sehr weitläufig, ob du da irgendwas hast, was jetzt ein bisschen eingrenzt oder sowas. Aber. Oder ob dir da dazu was einfällt. Naja.
Nee, ich habe jetzt. Nee, dann du kannst doch das beantworten, wie ist es, Sportler zu sein?
Ja, ich versuche es mal kurz zu halten. Auf jeden Fall mal echt sehr cool.
Oder du kannst sagen, was macht, ja, was es
Was?
ausmacht. Du kannst ja sagen, was es ausmacht. Jetzt nicht, wie ist es, sondern was macht es aus?
Ja, also. Sagen wir, Sportler zu sein, hängt natürlich auch ab, in welcher Kategorie. Ich spreche jetzt einfach nur aus meiner Ding raus. Ich bin ja, sagen wir, eher, wie ich mir jetzt mal in den Freestyle-Sport einbeziehen, bin eher Freestyle-Sportler, wenn man es so nimmt, weil ich halt einfach sehr viel Freiheiten habe. Also ich bin jetzt an keinen gebunden, ich bin an keine Regelungen gebunden, da gibt es keine Organisation im Endeffekt, wo ich drin bin. Also im Endeffekt bin ich komplett frei und kann halt in dem Sinn machen, was ich will. Mehr oder weniger, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Aber im Endeffekt halt das, was ich will. Und das halt mit meinem Bike. Und das halt schon mal, sagen wir mal, ein Aspekt, der einfach das Coolste ist, was es gibt. Dass du wirklich das, was du gern machst, machen kannst. Und alles zwar nur auf deine Art und Weise, wie du das willst. Und das halt wirklich, sagen wir mal, das haben wir gar nicht viel Sportler. Das ist, glaube ich, schon ein sehr, ich sag mal, ein bisschen einzigartiges Konstrukt da bei mir, was ich ja cool finde. Und was man halt einfach so viele Freiheiten bietet. Und das macht es für mich einfach aus. So, man kann kreativ sein, man kann frei sein. Man muss ja, keine Ahnung, man muss ja nicht jeden Tag irgendwie 100% trainieren. Und ich habe früher zum Beispiel auch, ich war nie irgendwann mal Fitnessstudio, aber habe irgendwas quasi abseits vom Bike trainiert.
Du hast auch
Und
nie auf
sowas.
deine Ernährung geachtet,
Da ja, habe ich zum Beispiel auch nie. Na, ich war immer
bis ich
nur
in dein Leben
Bike
getreten
und.
bin.
Ja, naja, gut, auch nicht wirklich. Erst dann seit der Verletzung, würde ich
Doch.
mal sagen, wo ich dann
Ja,
richtig
aber
aufmerksam geworden bist.
wenn ich da war, hast du auch nicht Scheiße gegessen, sondern da hast du auch drauf geachtet.
Ja, man muss ja sagen, ich habe jetzt auch nie so richtig Scheiße gegessen. Das stimmt ja auch nicht. Also, ich
Naja,
habe so
du
ein bisschen
hast schon
drauf
mal auf manchen
geachtet.
Projekten, was du mir erzählt hast, ja, und da habe ich eine Woche mich nur von Pizza und Nudeln ernährt.
Ja, war halt mal so.
Ja, oder Döner
Ja.
oder so die ganze Zeit.
Aber waren auch geile Projekte.
Ja, aber das ist ja nicht gesund.
Ja, das stimmt schon. Auf Projekten muss man sagen, ist es. Auf Projekten wird das Essens. Wie sagt man denn? Die Essensgewohnheiten werden ausgeschalten
Ja,
und es wird ein bisschen
oder
Freestyle gegessen. Aber ist auch
was
schwierig. Ich
Alex
meine,
da erzählt
mittlerweile würde ich es nicht mehr
teilweise.
machen.
So haltet ihr bei irgendwelchen Tankstellen mitten irgendwo im Nirgendwo und holt euch da so Brot Brot mit irgendwie so Hühnchenfleisch, wo man einfach denkt, das ist alles so schlecht. Und das esst ihr dann.
Ja.
Das ist so voll gepumpt mit Antibiotika.
Ja, das weißt du jetzt natürlich.
Jetzt kann ich mir vorstellen. Also wenn die da Biofleisch haben oder
na,
so.
Na, das stimmt ja eh. Ist bestimmt jetzt nicht das Gesündeste. Das stimmt auf jeden Fall, aber es ist also keine Ahnung, wenn man es jetzt mal macht, finde ich, ist er total egal. Nur eben, glaube ich, ist halt wichtig, dass man so Regelmäßigkeit von einem halbwegs gesunden Essen hat. Ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit auf jedes kleine Teil schaue, was sie isst, ja überhaupt nicht. Wenn ich jetzt mal Schokolade isst, dann ist sie jetzt Schokolade. Wenn ich jetzt mal da irgendwas Cola trinke, dann trinke ich Cola. Und wenn ich eine Pizza esse, dann ist immer Pizza. Aber ich schaue natürlich jetzt mit der Verletzung natürlich schon ein bisschen vermehrt drauf. Und ich glaube, wenn man mal so ein bisschen drauf kommt, okay, was braucht der Körper eigentlich, dann kriegt man da ein besseres Verständnis dafür. Und das ist schon wichtig.
Ja.
Ja. Und ansonsten ist eigentlich ziemlich cool, Sportler zu sein. Also ist schon echt ganz was anderes. Du hast halt keinen so einen geregelten Tagesablauf, wie wahrscheinlich viele von euch das so ein bisschen eher
kennen. Na, aber das stimmt auch nicht. Also generell, das kannst du jetzt nicht sagen. Wenn du jetzt Profisportler im Fußball bist, dann hast du meistens einen geregelten Tagesablauf, weil du immer Training hast jetzt von 9 bis, keine Ahnung, 14 Uhr.
Das stimmt aber, genau, ich habe da vorher gemeint, dass ich jetzt, sagen wir, sehr aus meiner Perspektive halt erzähle, weil es halt in jeder Sportart unterschiedlich ist.
Ja.
Das ist halt das. Und deshalb, sagen wir, bei mir irgendwo schon cool ist, es gibt jetzt keinen fixen Tagesablauf. Ich meine, klar hat man sich auch mehr Verpflichtungen aufgebaut. Ich meine, bei mir wissen es wahrscheinlich auch die ein oder anderen, dass ich eben mit SIG Series eine Bekleidungsmarke habe, wo natürlich auch viel Arbeit ansteht. Ich meine, da hat man natürlich sein Team und so, aber ist natürlich auch viel Arbeit. Und genau, ansonsten bin halt einer, ich arbeitsamer abseits jetzt vom Biken auch super gern an anderen Projekten. Eben gerade wie zum Beispiel SIG Series mit Bekleidung, taugt mir richtig gut. Bin ja jetzt an, sagen wir mal, ein bisschen den größeren Projekt da dran, was jetzt, sag ich mal, nichts jetzt mit meinem Sportlichen, mit dem Biken an sich selber zu tun hat, aber schon im Bike-Bereich einfach ist. Ich kann jetzt leider tatsächlich noch nicht so viel dazu sagen, aber es ist auf jeden Fall, also mit dem rechnet, sagen wir, irgendwo auch keiner. Ist jetzt auch nicht so der ultra big deal, aber ist eine coole Sache.
Doch, ich finde es schon, ist ein big deal.
Ja, ja. So was also Cooles. Klar, ist natürlich für mich auch big deal. Ich meine, da sind wir jetzt tatsächlich schon, wie lange sind wir da am Arbeiten? Verraten. 1,5 Jahren. Ja, seit 1,5 Jahren sind wir da schon dran. Also ist schon, ist
richtig lange eigentlich schon.
Ja, eigentlich echt schon lang. Es kommt aber, also das sollte dann, zweite Maiwoche sollte es dann soweit sein, wann wir das Ganze releasen können. Das ist auf jeden Fall echt spannend. Was?
Das tragen sich jetzt alle im Kalender ein, habe ich gesagt. Da muss es jetzt auch, jetzt gibt es kein Zurück mehr, ne, wenn du jetzt dritte Maiwoche machst.
Wir haben es schon gut geplant. Wir sind ganz gut in der Zeit. Also das soll schon funktionieren. Da freuen wir uns schon drauf. Ja. Vor allem ist halt, glaube ich, echt das Coole, dass fast keiner damit rechnet. Ja. Und also bei mir ist halt so, dass ich schon, sagen wir mal, abseits jetzt vom Bike auch viel mit anderen Projekten zu tun habe, was mir, sagen wir mal, auch die Möglichkeit bietet, halt mich ein bisschen breiter aufzustellen. Das sollte man aber auch machen. Ja, genau, eben. Weil es ist halt auch so, als Sportler, deine Karriere, die ist begrenzt. Du kannst einen fetten Unfall haben und einfach deine sportliche Karriere ist vorbei. Und dann, wenn du halt nicht probiert hast, irgendwie, sag ich mal, noch ein zweites Standbein aufzumachen, dann stehst du halt da. Und dann musst du halt schauen, weil die wenigsten, sag ich mal, von den Sportlern, die haben halt ausgesorgt mit deren sportlichen Karriere. Ja. Und deswegen, sagen wir, ist auf jeden Fall immer gut, wenn man sich halt ein bisschen breiter aufstellt. Und ich meine, muss man natürlich auch Gefallen haben. Manche sind halt einfach so, die sagen, ja, ganz ehrlich, ich will einfach nur meinen Sport machen und mir interessiert einfach nichts anderes.
Ja, aber das ist ja trotzdem naiv gedacht, weil was willst du denn machen, wenn du mit 35 jetzt ein Ende hast? Da hast du ja noch, keine Ahnung, 70 Jahre zu leben oder, keine Ahnung, 60 Jahre
zu leben. Ja klar, aber dann sagen sie vielleicht, gut, ja, meine sportliche Karriere, ich habe die voll ausgelebt und jetzt mache ich halt was anderes. Also die sehen das dann halt so. Ich sehe es halt so ein bisschen, ich meine, ich habe jetzt generell, sagen wir, mehr Interesse in anderen Sachen jetzt auch noch, sagen wir, abgesehen vom Biken, was, sagen wir, wo ich mich recht glücklich schätze, dass ich die Interessen habe. Wo man halt eben die Chance halt quasi in der Bike, also in meiner Situation in der Bike-Karriere, sich Sachen aufzubauen, die dann quasi über die Bike-Karriere halt darüber hinausgehen. Und ist ja auch cool, wenn man irgendwas schaffen kann, was dann, sag ich mal, länger lebt, als wie jetzt nur eine Bike-Karriere. Und ich meine, ich hoffe natürlich und ich schätze natürlich schon, dass bei mir jetzt, sagen wir, mindestens noch, ich würde mal sagen, 10 Jahre so weitergeht, wäre mein Plan irgendwo, also irgendwo in die Richtung. Und würde natürlich gerne, aber sagen wir so ein bisschen so ein zweites Standbein zu haben, glaube ich, schadet nie.
Ja.
Ja.
Okay, dann die nächste Frage ist, also hast du einen Berater, der dich jetzt bei wichtigen Entscheidungen berät? Auch vielleicht bei sportlichen Sachen?
Ja, schon. Also da habe ich halt, sag mal, schon mit meinen eigenen Leuten einfach quasi von meinem Management, die mich in der Vergangenheit natürlich sehr viel beraten haben. Tarek zum Beispiel. Ansonsten aber, ich glaube, eine von meinen größten Berater sind natürlich immer noch meine Eltern, würde ich jetzt mal sagen. Also die fragen immer sehr viel um Rat und helfen mir bei Entscheidungen. Und dazu auch auf jeden Fall Hannes. Also Hannes Berger, mit dem, der auch meine Fotos nach wie vor macht, mit dem, der hat auch meinen ganzen Werdegang so mitgemacht. Das ist ja auch geil. Der war wirklich auch von Anfang an eigentlich dabei. Der hat damals Fotografieren angefangen und ich habe Bike angefangen. Dann haben wir uns getroffen und sind eigentlich bis jetzt, sagen wir, wirklich enge Freunde. Und das sage ich mal so, eine Person, mit dem ich über, also wo man sich halt voll abstimmt und über alles eigentlich spricht und wo man sich auch berät und im Endeffekt kann jeder einen beraten, aber man muss halt selber irgendwo, sagen wir, schlau genug halt für manche Sachen einfach sein und selber Entscheidungen treffen und nicht alles, sage ich mal, anderen Leuten in die Hand oder halt quasi für ein bisschen abstimmen, deswegen muss man im Endeffekt immer nur schauen, dass man selber halt genug mitdenkt und ja, so ist halt bei mir.
Ich glaube auch, dass man ab einem gewissen Level ganz viele möchte gern Berater hat und dass man da auch aufpassen muss. Siehe Boris Becker, der hat einfach die falschen Berater, ist ja so, der hat einfach die falschen Berater und ist dann pleite gegangen, weil die ihn falsch beraten haben.
Ja, die kommen dann sowieso. Also das, die Leute, die dann meinen, sie wissen, sie können die Welt neu erfinden mit jemandem, die kommen dann sowieso. Aber ich meine, ich bin da sagen wir schon eine Person, also ich lasse kaum welche Leute in mein Leben rein, also neue Leute. Das ist ja ganz, ganz schwer, außer ich bin mir dann wirklich sicher, okay, die Person ist cool und mit der komme ich gut aus auf dem persönlichen Level, ansonsten lasse ich eigentlich keine
Leute in mein Leben. Wer ist der Letzte, der jetzt neu ist und in deinen Inner Circle reingekommen ist? Ist das Alex gewesen?
Ja, schon.
Würde ich überleg die ganze Zeit.
Ja, Alex. Na, wie gesagt, also das ist halt so ein bisschen
Sinn. Alex ist ein Manager, oder? Wie würdest du Alex beschreiben?
Alex war oder ist, sag ich mal, zuständig bei meiner derzeitigen, wie sagt man,
Management
für mich, ja.
Aber ihr seid Freunde geworden.
Ja, wir sind schon auf jeden Fall Freunde, ja, genau. Ja, aber, ja.
Aber wann war das? Wann ist der gekommen?
Weiß jetzt gar nicht mehr, 1,5 Jahren, sowas, ja.
Genau. Ja, da ist die letzte neue Person quasi in dein Leben gekommen.
Ja, aber ist ja auch nicht so, wie wenn jetzt Unlimited Ding hätte. Also ich habe ja meine, weißt du, keine Ahnung, man kann ja 10 Leute in sein Leben reinlassen. Also ja, neue Leute.
Es gibt schon Leute, die die ganze Zeit immer, gut, ist jetzt auch Corona, aber es gibt schon Leute, die die ganze Zeit immer neue Friends machen und hier nochmal neue Leute kennenlernen, da nochmal neue Leute kennenlernen. So bist aber dann du jetzt
fehlt
nicht.
mir, aber weißt du, dann würde mir, glaube ich, die Zeit fehlen für meine eigentlichen Homies. Glaube ich. Ja. Weißt du, wenn man ständig mit neuen Leuten, dann würde einem die Zeit fehlen für die eigentlichen Leute.
Für deine Zeit mit deiner Freundin.
Ja, oder für die.
Ja.
Ja, das würde es auch nicht gerne haben.
Nee.
Ja.
Okay. Dann, was, das hast du jetzt vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, aber was sind so die Schattenseiten von Sportlern?
Meine, Schattenseiten gibt es auf jeden Fall bei allem, egal was man macht. Ich meine, als Sportler, sag ich mal so, hat man, sag ich mal, zum Glück, würde ich jetzt mal behaupten, eher nicht so viel Schattenseiten, weil Sportler sind, sag ich mal, in der Gesellschaft recht hoch angesehen. Die haben jetzt eher,
sehr brutal,
also kaum negative Behaftung, ja, negative, wie sagt man,
betitelt, die werden negativ betitelt.
Ja,
nicht,
genau.
Also die haben einfach ein gutes Ansehen.
Ja, im Endeffekt. Was, sag ich mal, schon cool ist, ich meine, natürlich, sag mal, bei Sportarten wie meiner, da ist natürlich schon, sag mal, Verletzungsrisiko hoch. Ich meine, bin jetzt verletzt und sowas sind natürlich schon Schattenseiten. Also da verletzt zu sein und 4 Monate auf Krücken, 4,5 Monate auf Krücken rumzulaufen, das ist halt schon, sagen wir mal, auf jeden Fall eine große Schattenseite, die halt sowas
einfach
haben.
Hast du dein Leben immer so riskiert?
Ja, also schon. Ich meine, man riskiert es ja, weil man es gern macht. Sagen wir so. Weil man wirklich, weil man auf, so ein bisschen auf der Jagd nach dem Gefühler ist, deswegen riskiert man es. Man riskiert es jetzt nicht, um den Leuten zu, also um jedes Mal den Leuten zu zeigen, ey, keine Ahnung, schaut, ich kann noch größere Sachen oder so. Im Endeffekt muss man wirklich sagen, also wenn es nicht jeder Sportler für sich selber machen würde, im Endeffekt, dann würde er es auch gar nicht machen. Ich meine, klar ist, wird man immer gepusht von, man will ja immer selber, sagen wir, höher gehen, aber im Endeffekt will man es halt eben wegen sich selber. Und
ist auch eine Ego-Sache dann, ne?
Ja, schon, ne? Aber der Ehrgeiz kann halt manchmal auch so ein bisschen zur Schattenseite werden. Wenn man dann eben so quasi ehrgeizig wird, dass das auch manchmal gefährlich sein kann, wo man sich auch einbremsen muss.
Also ist jetzt die Schattenseite der, dass man zu dollen Ehrgeiz haben kann, oder was?
Ja, schon. Also das kann natürlich... Was?
Das ist wie in so einem Bewerbungsgespräch, wo du dann sagen musst, was können sie nicht so gut? Oder so, sag mal, was du deine negativen Seiten, und dann sagen so Leute, ich bin einfach zu ehrgeizig. Weißt du, da denkst du, lässt du denn an den Kopf?
Ja, gut, das hilft.
Weil das nichts Negatives ist.
Wir haben ja keine
ist.
Bewerbungsgespräche
weißt du?
Mehr.
Ja, ha? Stimmt. Ja, stimmt, ja. Aber trotzdem. Also weißt du, das ist ja keine richtige Schattenseite, finde ich jetzt. Also wenn ich jetzt denke, Sportler, ist, dass du dich immer voll unter Druck setzt, dass du dein Leben riskierst, würde ich sagen, ist eine Schattenseite.
Ja,
dass
ja, aber
das
meine ich ja
genau. Dass du
viel
von deinem privaten
genau
Leben
das.
Preisgibst, das finde ich, das sind Schattenseiten,
ja, aber
dass
genau
du nicht
das,
mehr privat unterwegs
genau
sein kannst.
Genau das habe ich jetzt gemeint, mit dass man zu ehrgeizig wird, dass man sich zu sehr pushen will. Dass man, weißt du, das meine ich so ein bisschen als Schattenseite, dass man so ein bisschen Druck bekommt, dass man zu ehrgeizig wird, dass man zu sehr sich pushen will selber. So ein bisschen. Und das natürlich, sage ich mal so, ich meine, so wie in meinem Fall, man natürlich auch, sage ich mal, schon sehr häufig in der Öffentlichkeit angesprochen wird, obwohl man ehrlich sage auch manchmal einfach keinen Bock hat, sich die ganze Zeit beobachtet zu fühlen oder sehr häufig. Und das halt auch so schon eine große Schattenseite, wo man einfach mal sich wünscht würde, Alter, heute würde ich einfach mal ganz gern so einfach durch die Stadt durchgehen oder in den Einkaufsladen rein, ohne das Gefühl zu haben, man wird beobachtet und ohne tatsächlich beobachtet zu werden. Das ist halt schon irgendwas, was, sagen wir, schon auf jeden Fall eine Schattenseite ist. Ja.
Fällt dir noch eine ein?
Schattenseite?
Ja.
Naja. Ich glaube jetzt nicht wirklich. Also,
okay.
Na, ansonsten gibt es jetzt nicht so viele Schattenseiten davon. Ist schon
okay.
Cool.
Okay. mit dem Wissen von heute, was würdest du rückblickend anders machen?
Ich glaube gar nichts.
Gar nicht?
Nö.
Echt nicht?
Nö, glaub gar nichts. Also ich würde vielleicht kein so, also ich hätte vielleicht eine Pause gemacht bei meinen Whips, wo ich mir meinen Fuß gebrochen habe. Das vielleicht, weil dann wäre vielleicht der Unfall nicht passiert. Aber ansonsten würde ich jetzt ehrlich gesagt rückblicken. Also, ja, keine Ahnung, ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, wie es besser für mich gelaufen wäre,
Mir würden schon Sachen einfallen, die ich anders machen hätte können.
ja. Was? Zum Beispiel.
Nee, das erzähle ich ja in der nächsten Folge.
Okay.
Das ist jetzt
Kann
hier ein
man ja
Teaser.
das nächste Mal gut mit dir einsteigen.
Ja.
Ja.
Okay, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Was rätst du jemandem, der Profisportler werden will?
Ja, im Endeffekt glaube ich, ist halt wichtig, dass man es aus Leidenschaft macht, dass man wirklich was gern macht und dass man jetzt nicht den Gedanken, ich will jetzt unbedingt Profisportler werden, dass man nicht den in den Vordergrund stellt, sondern schon sagen wir, einfach die Leidenschaft und einfach wie sagt man dann, das Kribbeln, was man danach bekommt nach dem Sport, dass man das halt wirklich so spürt und dass man weiß, okay, jede Zeit, die ich mit dem Sport verbringe, ist die bestmögliche Zeit. Also so ein bisschen in die Richtung. Und wenn du das hast, dann quasi weißt du halt, okay, das ist genau meine Passion. Und dann heißt es einfach so durchhalten und wirklich ehrgeizig sein. Und auch wenn es mal kacke läuft, dann einfach weitermachen, weil dann wird es irgendwann schon. Und das glaube ich einfach so der beste, sagen wir mal, Ratschlag so ein bisschen. Und halt auch, ich würde auch einfach als Sportler heutzutage natürlich Social Media immer mit betreiben. Ich meine, das ist irgendwas, das braucht jetzt in erster Linie, wenn man quasi jetzt nicht auf einem, sagen wir, sehr hohen Level ist, wo man jetzt, sagen wir mal, sehr qualitativ hohen Content die ganze Zeit bringt, dann wird es natürlich schon aufwendig. Aber im Endeffekt kann es jede einzelne Person super easy mit relativ wenig Aufwand, kann auf Social Media aktiv sein und auch kreativ sein. Und sowas würde ich schon, sagen wir mal, für jeden Sportler, der versucht halt quasi oder der sowas als Traum hat, Profisportler zu sein, auch quasi ranlegen, dass der dass er sich sowohl auch ein bisschen mit Social Media auseinandersetzt, um dort dann auch
Ja.
präsent zu sein. Ja. Genau. Ich glaube, das war's
Okay.
jetzt eh. Jetzt sind wir eh schon wieder sehr, sehr lang. Also ich
Du sagst
hoffe, es
wirklich
war jetzt nicht allzu
jedes Mal,
spannend.
Leute sagt, ja, es kommt noch die Frage an mich, Schatz.
Die Frage an dich. Stimmt, wir haben ja ausgemacht, wir fragen jeden Podcast-Folger Frage an die. Ich muss da leider
Und
ehrlich
zwar
gesagt
wird's
sagen,
nicht.
ich weiß nicht genau, was ich dir fragen soll. Aber jetzt frage ich dir einfach was mir gerade auffällt,
Mann,
weil
das
ich gerade.
sollte auch eine Frage von Zuschauern sein. Also, das ist echt. Ich habe die ja von den Zuschauern letztes Mal genommen. Kannst du nicht eine
Ja,
Frage von dir selber nehmen?
die nehme ich jetzt einfach von mir, weil die habe ich nicht gesehen.
Oh Mann.
Weil ich hab die Fragen von den Zuschauern leider noch nicht gesehen.
Naja.
Jetzt muss ich aber aufpassen, wie ich die Frage stelle.
Soll es auch eine kurze Frage sein, ne? Eine, die ich jetzt schnell beantworten kann und nicht, wo ich jetzt bei Adam und Eva anfange. Hallo.
Okay. Ja, lass mich ganz kurz überlegen, ey. Bitte. Die
Der,
Zeit muss
und
mal gehen. Jetzt
Leute,
muss ich eine
ja,
neue Frage
Leute,
überlegen, weil die andere passt nicht
der,
mehr.
nee, der überlegt jetzt nicht, wie er sich stellt, der überlegt sich generell überhaupt mal eine Frage.
Ja, mein Plan geändert jetzt schnell. Aber warte kurz.
Das ist echt
Wie
so
viel
geil.
Kilo hast du? Was ist dein Body Mass Index?
Mein Body Mass Index.
Ja.
Alleine, ich muss eine kreative Frage stellen, jetzt kommt schon sowas. Boah, ich weiß, ich muss das jetzt schätzen, ne? Oh, ich soll
Warte, geh jetzt schon
überlegen.
ausrechnen.
Allein du ausrechnen, wie willst du das ausrechnen? Body
Ja, ich
Mass
kann da,
Index ist doch
ich kann
BMI,
dann schon
oder?
ausrechnen. Also
Okay.
dein Alter, warte mal, ich rechne ganz schnell im Kopf, ich war ja gut in Mathe. Du bist
Ja.
23. Was hast du für
Nein,
Gewicht?
Mann, ich bin 24.
24. Was hast du für ein Gewicht?
Du bist so schlecht. Weißt du es nicht? 58
Na.
Kilo wiege ich.
Ja, da sind jetzt wieder mal ein paar runtergeschwindelt, du bist wahrscheinlich 60.
Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Du bist so ein Arsch.
Größe? 76.
1,74. Weiß ja gar nichts. Kann man dir eine andere Frau hinstellen, sagst du Hallo, Laura.
Okay, jetzt lassen wir mal kurz denken. Ich rechne mal ganz schnell.
Ganz schnell klickst du auf Enter,
19,2.
auf das Ding. Auf was?
Du hast einen Body Mass Index von 19,2.
Und was heißt es, das gut? Ist das im grünen Bereich, im mittleren Bereich? Oder ist das.
Du bist leider stark übergewichtig, steht
Du
da.
bist so ein Arsch. Das steht da überhaupt
So,
nicht.
falsche Spalte, da steht Normalgewicht.
Steht da noch, steht da echt Normalgewicht?
Ja. Aber du bist schon im unteren Bereich vom Normal. Ja.
Wie viel
17,5
würde.
bis 24 ist Normalgewicht.
Und was würde jetzt sein, dass ich Untergewicht habe?
Leichtes Untergewicht von 16 bis 17,5.
Bis
Also
17,5.
du müsstest, Alter, du
Wie viel
müsstest
müsste ich?
52 Kilo haben.
Hä, nee.
Ja?
Dann bin ich schon sehr untergewichtig.
Na, dann
Stell
steht
dir mal vor,
leichtes
ich,
Untergewicht.
wenn ich jetzt 6 Kilo weniger wäre,
Ja, das stimmt. Ja, das ist ja
dann wäre
reine
ich ja.
Abzocke. Reine
Das
Abzocke
ist
der
irgend so eine.
BMI-Rechner.
Ja, das ist so ein BMI-Rechner bei auf Wish bestellt. Und ab wann hätte ich Übergewicht? Jetzt kommt's. Ab 61 Kilo.
Warte mal kurz.
Ich möchte jetzt mal wissen, ab
1,4.
wann ich wann ich Übergewicht hätte.
Hier ist dein.
Ach du Scheiße, jetzt geht's komplett außer Kontrolle da. Was hast du nochmal Gewicht? 56 oder 58?
58, du kannst ja gar nichts merken.
Ja.
Hallo, ich bin
Was?
24 Jahre alt.
Ja, bis 18,4 wäre Untergewicht. Normalgewicht startet von 18,5.
Ja, und ich habe gefragt, ab wann wäre ich übergewichtig?
Also.
Guck
Du
mal,
wärst
Leute, das ist
ab.
eine normale Konversation mit Fabio. Was?
Übergewicht,
Wie?
ja, da musst du ein bisschen essen. Da wärst ab 34, also leichtes Übergewicht 29,9, Übergewicht 34,9.
Also müsste ich quasi 68 Kilo wiegen.
Ja.
Oder steht da ein Gewicht?
Alter. Leichtes Übergewicht 57.
Du redest so
Normales
eine
90.
Scheiße, ganz ehrlich. Du redest so ein, wo
Ah,
ich rechne das
75.
nachher nochmal.
75, 75. Für leichtes, sorry. Ich bin ja heute schon mit meinem Kopf ein bisschen durchgetrennt.
Du bist so,
Ey, wir
scheiße.
haben halt schon
Wie acht.
Mentaltraining gehabt, mein Gehirn funktioniert jetzt nicht mehr so gut.
Nee, ich wiege 58 Kilo und du hast so leichtes Übergewicht, haben sie auf 57.
Ja, aber Scheiße, wir hätten den Leuten einen Tipp geben sollen, dass sie abschalten
Soll ja.
sollten, bevor wir da über BMI sprechen. Das ist jetzt schon wieder komplett ausgeartet.
Oh
Sorry für die
Mann.
Raubung vor eurer Zeit, falls sich das wer wirklich bis zum Ende angehört hat. Das tut mir jetzt echt ein bisschen leid und das nehme ich jetzt komplett auf meine Schulter. Also eure 10 Minuten, ja gut, die kann ich euch aber nicht mehr hintergeben. Es tut mir leid.
Das ist okay. Ja. Aber wir verzeihen dir, Schatz. Okay.
Ja. Auf jeden Fall, ich hoffe, es war Frage an die, die wahrscheinlich sehr viele fragen wollten.
Ihr könnt mir jetzt wieder Fragen für die nächste Woche für Fabio stellen.
Ja,
Wollte ich sagen.
so machen wir das.
Genau. Okay, Leute,
Gut.
dann bleibt gesund und see you next week.
Vielen Dank fürs Anhören.
Tschüss. Ja,
Ciao.
tschüss.